Wir wollen uns heute Morgen alle ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst, unserem Posaunengottesdienst. Wir haben heute den Posaunenchor der Kirchgemeinden Adelsberg und Klein-Olbersdorf Altenhain zu Gast. Wir freuen uns, dass ihr da seid, wünschen euch Gottes Segen für euren Dienst hier. Unser Josua wird nachher den Posaunenchor noch genauer vorstellen. Wir wollen gemeinsam beginnen mit einem Lied. Der Posaunenchor wird uns dazu begleiten. Beginnen wollen wir mit dem Lied Nummer 152. Und danach möchte ich bitten, dass ein Bruder mit uns betet.
Jesus Christus, wir freuen uns, dass wir heute Vormittag hier so zusammen sein können und dass es unser Ziel ist, dich zu loben. Wir dürfen es tun mit Worten, mit Liedern und wir dürfen es hören mit den Instrumenten. Wir danken dir dafür, dass wir den Posaunenchor hier zu Gast haben dürfen, dass sie so zu deiner Ehre spielen dürfen und spielen wollen. Und so bitten wir dich um deinen Segen nun für unsere Zeit hier zusammen. Und ich bitte, dass du uns hilfst, dich in gebührender Weise zu ehren, zu loben, Danke zu sagen für das, was du uns getan hast, das uns immer wieder wichtig wird. Du bist für uns auf diese Erde gekommen und darum gebührt dir der Lob. Darum gebührt dir die Anerkennung. Wir danken dir, Herr, dass du auch zu uns reden willst, durch Lieder, aber auch durch Worte. Und darum lass uns aufmerksam sein und gut zuhören, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Segen, den du in unsere Zeit, in unsere Stunde, in unsere Gemeinschaft hineinlegen willst. Amen.
Amen.
Ja, liebe Gemeinde, ich möchte kurz vorstellen, wer wir sind. Wir sind der Posaunenchor Klein-Olbersdorf, Altenhain und Adelsberg. Ja, wir treffen uns immer einmal in der Woche, tun dann zusammen üben und tun vor allen Dingen in Kirchen bei uns in Adelsberg in Kleinen-Oppersdorf Blasen. Und auch zu Weihnachten haben wir ein diakonisches Blasen, wo wir an verschiedene Orte ziehen und verschiedenen Leuten dann dort blasen. Und einen möchte ich noch besonders vorstellen, das ist unser Chorleiter, das ist der Marco. Kann er mal kurz aufstehen, dass ihn alle sehen. Genau, der leitet und organisiert das alles immer so ein bisschen. Und wir blasen schon seit 1985 und ja, wir sind ungefähr 12 Leute, immer ein bisschen anders. Okay, dann machen wir weiter im Programm. Wir spielen jetzt das Lied Come and Go.
Als ich mich gestern Abend mit meinem Cousin noch über das Thema von heute unterhalten habe, da holte er etwas hervor und sagte, du, das kannst du mal zeigen. Und da holte er dieses Signalhorn hervor. Ich habe nur keine Ahnung vom Tuten und Blasen, deswegen möchte ich mal bitten, dass das vielleicht einer mal ruhig pustet, bläst. Danke. Danke. Ja, ich möchte heute einen Psalm lesen. In der Psalm 98, da kommt auch das Horn zum Lobe Gottes vor. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil vor den Augen der Nation, geoffenbart seine Gerechtigkeit. Er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Singt dem Herrn zur Zither, mit der Zither und der Stimme des Gesangs. Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brauset das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Genau, der Psalm lässt sich in drei Teile unterteilen. Und im ersten Teil geht es darum, warum sollen wir Gott preisen? Der Psalm fängt an mit dem Satz, singt dem Herrn ein neues Lied, denn. Ich finde das sehr wertvoll, dass Gott uns seinen Namen gegeben hat. Die Juden haben den Namen dann aufgeschrieben. Und was da übrig blieb, weil die haben bloß die Konsonanten geschrieben, das war JHWH. Die haben den Namen aber nie gesprochen, weil das war ihnen zu heilig. Deswegen haben sie immer da, wo JHWH steht, der Herr gesagt beim Lesen. Und heute ist ihnen selbst das noch zu heilig. Da sagen sie Hashem, das heißt einfach bloß der Name. Überall, wo im Urtext JHWH steht, steht in meiner Bibel der Herr groß geschrieben. Genauso auch hier in der ersten Zeile. Ich finde das bemerkenswert, dass Gott trotz seiner unendlichen Größe uns seinen Namen gegeben hat und dass er unser Vater sein möchte. Und diesem Gott gilt es, ein neues Lied zu singen. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus der Offenbarung, Offenbarung 5, Vers 8. Da geht es drum um Jesus, der das Lamm ist, und um das Buch der sieben Siegel. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Genau. Und dann geht es weiter. In dem ersten Vers singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Also im Prinzip half ihm niemand. Gott braucht keine Hilfsmittel zum Wunder tun. Wunder sind eigentlich Handarbeit Gottes und aus seiner reinen Macht gewirkt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat kundgetan sein Heil vor den Augen der Nationen, geoffenbart seine Gerechtigkeit. Mich würde mal interessieren, was der Psalmschreiber da gedacht hat bei dem Vers, an was der sich erinnert hat, an welche Begebenheit. Ich möchte das auf Jesus beziehen. Er hat das Heil in die Welt gebracht und er hat es auch bekannt gemacht. Er hat es gepredigt und beschrieben, sonst hätten wir Menschen das nie verstanden. Und Gott hat durch Jesus die Menschen gerecht gemacht und gleichzeitig auch seine göttliche Gerechtigkeit gewahrt. Das ist auf jeden Fall auch ein Grund, Gott zu loben. Singt den Herrn ein neues Lied, denn er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Der Joachim sagte diesen Mittwoch, was mir noch im Ohr so war, nicht nur die Samariter, die unmittelbaren Nachbarn, hatten dann die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, sondern alle Heiden und sogar die Sklaven. Gott möchte das Heil allen Menschen bringen. Und Gott baut Gemeinde mit allen Nachkommen, geistlichen Nachkommen Abrahams aus allen Ländern und Ständen. Und trotzdem denkt er noch in seiner Gnade und Treue an das Haus Israel. Nach dem dritten Vers ist der erste Teil zu Ende und es kommt der zweite Teil. Wie kann denn der Lobpreis Gottes aussehen? Jauchzt dem Herrn alle Welt, seid fröhlich und jauchzt und spielt. Also sind alle aufgefordert einzustimmen und es ist gesagt, seid fröhlich. Singt dem Herrn zur Zither und mit der Zither und der Stimme des Gesangs. Ich erinnere mich daran, da holte meine Schwester einen Koffer hervor und machte den auf und da kam ein sonderbares Instrument zum Vorschein. Da sagte sie mir, das ist eine Zither. Da dachte ich, aha. Wir haben aber beide das nicht richtig gedacht, wie spielt man denn das? Da haben wir ins Internet geguckt. Das klingt ja wirklich schön, ist aber auch sehr kompliziert. Und Fakt ist, die Musik kann noch so schön sein, damit sie zum Lobpreis Gottes wird, muss sie aus Herzen für Gott gemacht sein. Oder von Herzen für Gott gemacht sein. Genau. Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König, dem Herrn. Früher gab es eine Tradition im Volk Israel, wenn ein König gekrönt wurde oder wenn ein König zu Besuch kam in eine Provinz, in eine Stadt, dann wurden die Hörner geblasen. Das waren dann nicht nur solche kleinen, sondern das waren große Schofarhörner von Wittern, richtig lange und die waren auch viel lauter. Das hallte dann nicht nur zwischen den Hausmauern, sondern auch weit übers Land. Und die Menschen haben das früher mit der Anwesenheit von einem König verbunden. Wenn das Horn ertönte, wussten die, aha, der König ist da. Und genauso wird es auch in dem Psalm eingesetzt, da wird Gott als König ausgerufen mit den Hörnern. Und auch wenn wir heute Lobpreis machen, sagen wir damit die Anwesenheit des Königs, der Könige weiter. Dann geht es mit Teil 3 weiter in dem Psalm, wo die ganze Schöpfung mit einstimmt in den Lobpreis. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Die ganze Schöpfung stimmt mit ein. Und das, was kein Mensch in der Hand hat, das Meer und die tosenden Wellen, das jubelt Gott dem König zu. Die Natur, die verherrlicht Gott, indem sie von ihm geschaffen, einfach vor ihm existiert zu seiner Ehre. Ich denke, da können wir uns viel abgucken. Und dann im Vers 9 heißt, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Das ist unsere Aussicht, mit der wir Lobpreis machen können. Wenn man genau hinsieht, da steht da ein Denn. Es sieht also so aus, als würde auch die Schöpfung aus diesem Grund Gott zujubeln. Jesus kommt bald. Er ist gerecht und treu und deswegen dürfen wir auf ihn vertrauen und eines Tages bei ihm sein. Wir hören jetzt als nächstes den Posaunenchor wieder mit Ehre sei Gott in der Höhe.
Jetzt ein paar Verse lesen aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 4. Dieses Kapitel ist überschrieben mit der Thron Gottes. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen, voller Augen von vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt,
der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wer von uns würde nicht gern einmal einen Blick werfen in den himmlischen Thronsaal Gottes? Dem Apostel Johannes war es hier vergönnt auf dieser Insel Patmos. Aber er hatte auch eine Aufgabe dabei. Er sollte alles aufschreiben, was er sieht. Im Kapitel 1 der Offenbarung, Vers 9 bis 11, da steht das: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Aber er hat es nicht nur den sieben Gemeinden geschrieben, sondern auch uns. Es steht ja in unserer Bibel. Und wir haben hier in Deutschland ja alle die Möglichkeit, in unserer Bibel zu lesen und damit auch einen Blick in den Thronsaal Gottes zu werfen. Und dieser Blick, der soll ja dazu dienen, dass wir Gott allein die Ehre geben. Ja, schon wenn wir die Dinge hier auf dieser Erde anschauen, die Gott erschaffen hat, dann kommen wir ja aus dem Staunen nicht heraus. Und dabei ist doch hier alles auf dieser Erde, alles der Vergänglichkeit unterworfen. Alles wird einmal vergehen. Aber dort im Himmel, der Thron Gottes, der besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Thron, er ist besetzt. Dort sitzt der Schöpfer selbst. Sein Ansehen wird hier beschrieben mit einem Jaspisstein und einem Sarder. Das waren leuchtende Edelsteine. Sie weisen uns auf die Herrlichkeit Gottes hin. Auch einen Regenbogen sehen wir um den Thron Gottes herum. Das hat mich natürlich sofort an Noah erinnert und an die Sintflut. Der Regenbogen, er steht für die Geduld Gottes mit der sündigen Menschheit. Gott sagte ja damals: Wenn ich den Bogen am Himmel sehe, dann denke ich an mein Versprechen, dass ich nie wieder die gesamte Menschheit ausrotten werde durch eine Flut. Ja, und hier sehen wir sogar, dass um seinen Thron herum ein Regenbogen ist, sodass sich Gott geradezu immer bewusst ist, dass die Menschen eine sündige Natur besitzen. Und deshalb suchte er von Anfang an nach einem Weg, wie er wieder Gemeinschaft haben konnte mit diesen Menschen. Und diesen Weg hat er in seinem Sohn Jesus Christus gefunden, so dass wir jetzt wieder in seine Herrlichkeit treten dürfen. Aufgefallen ist mir hier bei diesen vier lebendigen Wesen, die hier beschrieben werden, dass sie nicht aufhören, Tag und Nacht, also immerzu sagen sie: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Selbst diese Wesen, die keiner Erlösung bedurften, sie ehren Gott ständig, indem sie ihm heilig, heilig, heilig zurufen. Auch diese 24 Ältesten, die auf diesen 24 Thronen sitzen, rings um den Thron Gottes, Sie verlassen ihre Plätze und werfen sich vor Gott nieder. Und indem sie ihre Siegesgrenze vor dem Thron Gottes niederwerfen, erkennen sie die alleinige Herrschaft Gottes an. Und wir als erlöste Gemeinde Gottes sind ja ebenfalls dazu berufen, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben. Und wir haben ja allen Grund dazu, denn wir waren ja in der Gottesferne. Wir waren von uns aus chancenlos. Erst die Gnade Gottes machte es möglich, dass wir das sind, was wir jetzt sind, nämlich seine Kinder. Manchmal ist unser Blick vernebelt und wir meinen, Gott sitzt nicht mehr auf dem Thron. Wir sehen nur die Probleme unserer Zeit, sehen die Ratlosigkeit der Politiker, sehen endlose Flüchtlingsströme, die aus Süden und aus Osten nach Europa strömen. Und keiner von uns weiß, wie das enden wird. Keiner hat einen Plan. Wir sehen die Umweltverschmutzung, wie sich unser Klima verändert, wie das Wetter immer extremer wird. Wir wissen von endlosen Tonnen Plastikmüll, die in unseren Weltmeeren dahin treiben. Die Mächtigen dieser Erde sind oft ratlos und planlos. Und wir sehen und hören von Terror. Die ganze Städte, ganze Länder, ja fast die ganze Welt erschrecken lässt. Aber Gott lenkt unseren Blick heute wieder zu seinem Thron, wo er sitzt und doch alles im Griff hat. Ihm ist ja nichts aus dem Ruder gelaufen oder aus seiner Hand geglitten. Seine Herrschaft währt ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen uns jetzt noch kurz fragen, welche Rolle die Posaunen hier am Thron Gottes spielen. Im Vers 1 haben wir es gelesen. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete und sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und diese erste Stimme, die er hier hört, die hörten wir schon im Kapitel 1, Vers 10. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch. Der Klang einer Posaune, wir haben es jetzt schon gehört, oder einer Trompete ist sehr laut. Er ist intensiv. Er lässt uns aufhorchen. Und er fordert uns hier auf, hinzusehen, einen Blick in den Himmel zu tun und zu sehen, dass Gott noch auf dem Thron sitzt. Wir sollen unsere Gedanken und unsere Stimmungswelt nicht von den Problemen dieser Zeit beeinflussen lassen, sondern sollen das herrliche Ziel vor Augen haben, Gottes Lob erschallen lassen. Wir sollen ihm danken, dass er noch gnädig ist, dass noch Gnadenzeit ist und dass er die Macht hat, ja, dass er allmächtig ist. Und das wollen wir jetzt auch in einem gemeinsamen Lied wieder zum Ausdruck bringen. Die Bläser werden uns wieder begleiten. Es ist das Lied Nummer 251, was wir jetzt gemeinsam singen wollen.
Thank you. Wir wollen das Bläserspiel jetzt noch einmal auf uns wirken lassen und noch ein drittes Mal in die Bibel schauen. Wir haben jetzt ja schon zwei Situationen beleuchtet, wo Posaunen, Trompeten oder auch Blasinstrumente vorkommen. Wir haben in der Bibel eine Vielzahl von Stellen, wo das mitgeschrieben ist. Ob das jetzt Situation ist, wo Gott gelobt wird, in Gerichtssituation oder auch im Krieg. Und so eine Kriegssituation wollen wir uns jetzt als drittes noch einmal anschauen. Auch dort kommen die Blasinstrumente mit drin vor. Die Stelle, die wir uns anschauen, steht im Josua, Josua Kapitel 6. Ich möchte es nicht vorlesen, ich möchte euch da ein Stück mit hineinnehmen, das kurz erzählen. Josua 6, das Volk Israel steht also kurz vor der Eroberung Jerichos. Und Josua bekam die Anweisung von Gott, diese Stadt einzunehmen. Und es gab eine ganz besondere Anweisung, wie sie das tun sollten. Sie sollten also sieben Tage um die Stadt ziehen, mit dem Kriegsvolk, mit der Bundeslade und auch mit sieben Priestern, die je ein Widderhorn geblasen haben. Die ersten sechs Tage sollte das immer einmal am Tag durchgeführt werden und am siebenten Tag sollten sie siebenmal um die Stadt ziehen. Und als sie dann das siebte Mal um die Stadt gezogen sind, sollte dann das Widderhorn anhaltend geblasen werden und das Kriegsgeschrei sollte erfolgen des ganzen Volkes. Und vorher ist das Volk immer stumm um die Stadt gezogen. Und das Resultat, was dann passiert ist, nachdem die Posaune oder das Widderhorn anhaltend geblasen wurde und das Kriegsgeschrei ertönte, ich denke, das ist uns allen bekannt, die Mauer ist eingefallen. Die große Mauer, die Jericho ja umgeben hatte. Soweit die Geschichte ist uns ja bekannt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wodurch ist die Mauer eingefallen? Was ist der Grund dafür? Da wir ja heute den Bläserchor da haben, wäre es natürlich schön, wenn ich jetzt sagen könnte, dass es durch die Blasinstrumente passiert ist, durch den Schall, dass durch den großen Schall die Mauer eingestürzt ist. Das ist aber leider nicht der Fall, das wäre gelogen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass die Stadt oder dass das Volk siebenmal um die Stadt gezogen ist. Dass es ja vielleicht so eine Art Ritual war oder eine Art Zauberei. Aber auch das kann ich definitiv ausschließen. Ein Grund, den ich gefunden habe, warum die Mauer hier eingestürzt ist, liegt im Gehorsam des Volkes und natürlich auch im Gehorsam Josuas Gott gegenüber. Josua hat das gemacht, was Gott gesagt hat. Und ja, das Volk hat das gemacht, was Josua ihm gesagt hat, und Josua das, was Gott gesagt hat. Da steckte der Gehorsam drin. Weiterführend zu dem Gehorsam ist ja natürlich auch Glaube. Josua und auch das Volk glaubten, dass die Mauer einstürzte. Sie waren auf der einen Seite gehorsam, haben aber auch das geglaubt, was ihnen gesagt wurde. Von Josua oder auch von Gott. Wir wollen nochmal ein Stück hinter die Kulissen schauen, was hinter diesem Gehorsam und diesem Glauben steckt. Ich denke, wir sehen dort unsichtbare Mächte, Gottes unsichtbare Macht. Das ist Gottes Macht hier, die diese Mauer zum Einstürzen gebracht hat. Wo ich so ja das Wort Macht, unsichtbare Macht in Gedanken hatte, ist mir Epheser 6 eingefallen. Den Vers möchte ich auch gern lesen, das bringt so einen Bezug auf heute zu uns, was uns heute das sagen kann. Epheser 6, Vers 12, da steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es ist ganz klar, auch wir haben heute Kämpfe zu führen. Wir müssen jetzt keinen Kampf gegen eine Stadt führen. Das steht auch ganz klar hier im Epheser 6. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Im Text steht es mit drin. unser Kampf ist gegen Gewalten oder gegen die Mächte der Finsternis. Wenn wir das jetzt so lesen, kann einen das natürlich ziemlich beunruhigen. Ich denke, man kann hier einige Parallelen ziehen zu der Stadteinnahme in Jericho. Das Volk stand kurz davor, die Stadt einzunehmen, die Stadt Jericho. Auch wir, wie ich schon gesagt habe, stehen heute in vielen Kämpfen. Kämpfe gegen unsichtbare Mächte. Und wie damals Josua und das Volk, sie wussten, dass sie die Stadt einnehmen werden. Das hat Gott Josua vorher gesagt, sie wussten es, also sie wussten nur noch nicht wie. Gottes unsichtbare Mächte haben dann die Stadtmauer zu Fall gebracht. Auch wir heute, wie wir hier leben, wissen, dass die böse Welt, in der wir noch leben, einmal ein Ende haben wird. Wir wissen also schon den Ausgang. Es ist ein Kampf gegen den Teufel und gegen eine unsichtbare Macht, die wir hier haben. Und bei Jericho war es damals auch schon klar, dass dieser Kampf gewonnen wird. Genauso wie bei uns heute, unsere aktuellen Kämpfe, die wir haben, in der Zeit, in der wir leben. Jesus hat damals am Kreuz gesiegt. Er hat also die unsichtbare Macht besiegt. Wir wissen also schon den Ausgang von dem Kampf, den wir aktuell gerade kämpfen müssen. Jeder in seiner persönlichen Situation. Es ist nur die Frage, wann es denn für alle sichtbar sein wird, wann dieser Kampf denn endlich gewonnen ist. Beim Volk Israel damals waren es 7 Tage, die sie warten mussten, bis dann endlich die Mauer eingestürzt ist, bis es auch für alle sichtbar war, bis es auch der Letzte dann geglaubt hat. Wann sich Jesus als Sieger in unserer heutigen Welt oder in unserer jetzigen Situation öffentlich dann für alle zeigen wird, das wissen wir noch nicht. Nur Gott allein weiß den Zeitpunkt, wann er wieder auf die Erde kommen wird. Wir wissen nur, dass es bald sein wird, das hat er uns gesagt. Die Frage, die sich jetzt zum Schluss natürlich für uns stellt, ja, was tust du bis dahin? Wie verhältst du dich in dieser Situation mitten im Kampf? Bist du auch gehorsam wie das Volk Israel damals? Glaubst du an den Sieg? Glaubst du, dass Jesus Christus am Kreuz den Sieg errungen hat? Das Volk musste um die Stadt ziehen damals. Und die Priester mussten die Hörner blasen. Das war die Aufgabe damals. Was sollst du heute tun? Was ist deine Aufgabe? Wie kannst du gehorsam sein, bis der Herr Jesus sich als Sieger öffentlich zeigt? Ja, was ist deine Aufgabe? Wichtig ist, dass du dich auf diesen Tag vorbereitest, dass du betest und wachst, damit du nicht in Versuchung kommst. Einen Satz möchte ich zum Schluss noch sagen. Der Herr Jesus kommt wieder. Und das ist keine Frage, die ich hier in den Raum stelle oder auch keine Hoffnung, die ich habe. Das ist eine Tatsache. Wir wollen jetzt nochmal in den Kampf von Jericho mit hineingenommen werden vom Bläserchor mit dem Stück Joshua Fit the Battle of Jericho. Thank you.
Wir haben viel Grund, dir dankbar zu sein, du großer Gott im Himmel. Du hast uns unser Leben gegeben, du hast uns gemacht. Und du hast auch den Wunsch, dass wir bei dir bleiben und zu dir kommen, auch wenn wir uns von dir losgesagt hatten. Wir danken dir, dass wir deine große Geduld kennen dürfen, deine Zuwendung zu uns, deine Freundlichkeit. Wir haben darüber nachgedacht, wie die Schöpfung dich lobt, wie sie dich verherrlicht, wie wir in ihr deine Freundlichkeit und deine Güte sehen können. Wir haben einen Regenbogen gedacht, der uns und auch dich daran erinnert, dass die Menschheit gerettet werden muss und gerettet wurde. Und dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Du nimmst uns zu dir auf. Du hast einen Weg gefunden, in Jesus Christus zu dir zu kommen. Wir sind sehr dankbar dafür. Und nun haben wir als Letztes noch darüber nachgedacht, wie du zum Ziel kommst, auch gegen die Mächte der Finsternis, die uns so Angst machen wollen, die uns so bedrücken und so beklemmend auf uns einwirken, die uns umgeben. Wir dürfen dankbar sein. Herr Jesus Christus, du bist der Sieger. Du bist auf dem Thron, du bist verherrlicht. Und wenn wir das jetzt noch nicht so sehen, dann hat das nichts zu sagen. Deswegen gibt es das trotzdem und gibt es dich trotzdem. Und wir haben diese Gewissheit, du hast sie uns geschenkt durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir dich sehen werden, dass wir das erleben werden, was in der Offenbarung geschrieben steht. Und daran haben uns auch jetzt die Posaunen, die Bläser erinnert. Dort wird ein Schall sein, der alles übertönen wird. Dort wird gehört werden, dass dir die Ehre gehört, dass du der König bist und dass du kommen wirst. Darauf freuen wir uns. Amen.
Amen.